Von Bullen und Bären, der Podcast des Börse Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express, powered by Dadat Bank, rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt Ernst Huber, Mitglied des Vorstands der Schellhammer Capital Bank und dort etwa für die Onlinebank Dadat verantwortlich. Hallo Ernst.
Robert, grüß dich, servus.
Lass uns unseren ersten Podcast des Jahres für einen Blick auf die Märkte und die Positionierung der Anleger nutzen. Denn unbeeindruckt von geopolitischen Krisen, politischen Umbrüchen und einer, ich würde sagen, grosso modo enttäuschenden Konjunktur hatten wir zwar zwischenzeitlich teils größere Kursschwankungen zu verkraften, Persianer wie du sagen gern Volatilität dazu, es zeigte sich aber aus, Kapitalmarktrisiko einzugehen. In den USA hatten wir eines der besten Aktienjahre der Geschichte, einmal mehr getrieben von den Magnificent Seven. Auch Europa und die Schwellenländer haben deutlich positiv performt. Risiko zahlte sich also aus, auch bei Anleihenmärkten, wo der Rückgang bei Zinsaufschlägen, den Spreads, wie du sagst, für Erträge sorgten. All das auch, da wir einen grundsätzlich rückläufigen Inflationstrend der Notenbanken hatten und der Notenbanken erlaubte, den Zinssenkungszyklus, der erwartet wurde, einzuleiten. Ernst, in Summe klingt das nach einem für Online-Broker guten Jahr. Wie war das bei euch in der Dadat und spiegeln sich diese internationalen Entwicklungen auch in den Portfolios deiner Kunden wieder, also eurer Kunden wieder?
Also in der Dadat war das natürlich ein Top-Jahr. Auf der einen Seite, unterstützt von den Märkten natürlich, hatten wir ein sehr starkes Kundenwachstum. Ich würde sogar sagen, das Stärkste in der noch kurzen Unternehmensgeschichte der Dadat Bank und auf der anderen Seite damit einhergehend durch Neukunden, aber auch durch die positive Marktentwicklung immense Zuwächse, was auch das Kundenvolumen bei uns betrifft. Also beides, Kundenzuwachs und Volumenzuwachs, sind absolute Rekordwerte. So habe ich es auch noch nie gesehen in der Vergangenheit. Also für uns war das ein sehr gutes Jahr, würde ich meinen. Und ja, die Kunden waren auch dementsprechend aufgestellt. Du weißt ja, die Selbstentscheiderkunden sind relativ aktienlastig, also das Thema Anleihen oder Renten spielt immer eher eine etwas untergeordnete Rolle oder wird nicht so viel oder ist nicht so stark gewichtet in den Portfolios. Wäre im letzten Jahr natürlich auch kein Fehler gewesen, aber die Aktienmärkte, wie wir gesehen haben, haben ein hervorragendes Jahr hinter sich. Schauen wir, was das heutige Jahr dann bringen wird. Aber die Kunden waren gut aufgestellt für das Jahr 20 und 24 und glaube ich, haben auch durchwegs gute Performance erzielen können.
Kann man so ein bisschen grundsätzlich, sie waren stark in den USA gewichtet, weil das auch ein sehr starker Markt war. Also waren die das auch entsprechend so aufgestellt?
Also ich habe bei einigen Podcasts bereits gesagt, gerade was die ganzen Technologieunternehmungen betrifft, die sitzen halt großteils in den Vereinigten Staaten, die haben eine immer wichtigere Rolle auch der beratungsfreien Kunden oder der Kunden der Dadat Bank gespielt und dementsprechend waren da sehr viele wirklich gut aufgestellt und haben auch eine gute Performance mitnehmen können. Also auch stark gewichtet in den Vereinigten Staaten, ja.
Holen wir diesen Kunden noch mal ein bisschen vor den Vorhang. Du hast da sicher Daten dazu. Wie sieht denn dieser durchschnittliche Dadat-Kunde aus? Und jetzt meine ich bitte nicht sein Aussehen, sondern eher Attribute wie Geschlecht, Alter etc.
Ja, also der Dadat-Kunde ist, ich würde sagen, wenn man sagt männlich, weiblich, dann würde ich sagen 80 zu 20, also sehr männerlastig nach wie vor. Ist schon ein bisschen besser geworden. Das war, weiß nicht, vor 10 Jahren war das 90 zu 10, aber da muss wirklich noch ein bisschen was in die richtige Richtung auch passieren, dass es mehr ausgewogen noch wird. Vom Alter her würde ich wirklich sagen, 18 bis Open End, Entschuldigung. Der durchschnittliche Kunde hat bei uns ca. 50.000 Euro liegen, wobei man muss schon dazu sagen, wir haben Kunden, die machen einen Sparplan mit 20 Euro im Monat, also sind Leute, die halt vorsorgen, die ansparen und wir haben genauso Kunden natürlich mit ordentlich siebenstelligen Beträgen. Im Schnitt kommt ein Durchschnittskunde raus mit 50.000 Euro.
Gibt es in Österreich ein Ost-West-Gefälle oder ein Nord-Süd-Gefälle bei so etwas, wenn ich das jetzt regional sehe, oder kann man das nicht sagen?
Also man kann schon sagen, natürlich sehr viel spielt sich in Wien ab oder Wiener Umland natürlich auch, aber das ist klar, da lebt ein Fünftel der Österreicher und dann Oberösterreich ist irrsinnig stark und dann wird es Richtung Westen, wird es immer ein bisschen weniger und genauso auch Richtung Süden. Ja.
Bieten wir ins Jahr 2025. An sich kann das Umfeld für Aktienmärkte weiters generell durchaus positiv bezeichnet werden. Wir haben ein schwaches, aber positives Wirtschaftswachstum, zumindest von den Prognosen her, niedrige Inflation, relativ niedrig, fallende Leitzinsen und ein fortgesetzter Aufwärtstrend, also weiter steigende Unternehmensgewinne. Ich habe mir die letzten Prognosen angesehen im hohen einstelligen Prozentbereich. Das war 2024 ähnlich. Heuer haben wir als zusätzlichen Faktor Donald Trump zu berücksichtigen. Da ist eine ganze Bandbreite von Maßnahmen möglich, wovon es passiert nichts bis zu einem ruinösen Handelskrieg. Was dann vielleicht wieder inflationstreibende Effekte hervorbringen könnte und den Zinspfad wieder verändert. Ernst, wie sehr ist Donald Trump bei deinen Kunden ein Thema? Es ist seit einer Wahl doch schon rund 2 Monate vergangen. Gab es da signifikante Umschichtungen in irgendeiner Form und Weise, die zu beobachten waren?
Also ich glaube, die Kapitalmärkte und Aktienmärkte haben das Thema Trump nicht unbedingt negativ gesehen. Wir in Europa schimpfen natürlich ganz extrem über Trump, aber ich sage, schauen wir mal, was am Ende des Tages, ob das positiv oder negativ sein wird. Also für die Kapitalmärkte wurde das eher positiv aufgenommen, würde ich meinen. Was wir gesehen haben nach der Wahl in diesen 2 Monaten, haben wir nochmals deutlich mehr US-Orders gesehen bei uns, wirklich deutlich mehr. Ich habe schon einige Male erwähnt, die Aufteilung bei uns ist ja am meisten Orders gehen nach Deutschland, wobei auch sehr viele amerikanische Werte dort gehandelt werden. An zweiter Stelle sind die Vereinigten Staaten und die werden immer stärker. Also Orders, die noch in die Vereinigten Staaten gehen, und an dritter Stelle, und das wird immer ein bisschen schwächer, ehrlicherweise, der österreichische Markt. Und man sieht es auch ganz extrem an dem 9.1. zum Beispiel, wo die Verabschiedung von Jimmy Carter gewesen ist. Da war die amerikanische Börse zu, aber die anderen Börsen hatten alle offen. Trotzdem hatten wir an diesem Tag 50% weniger Transaktionen. Also da sieht man schon diesen starken Einfluss oder wie stark alles, auch der Privatkunde mittlerweile in die Vereinigten Staaten schaut. Und wir haben seit der US-Wahl, haben wir schon so ein Viertel, vielleicht sogar teilweise ein Drittel mehr an Transaktionen verzeichnen können. Und sehr viel davon, oder der Großteil davon, sind Käufe gewesen. Also der Aktionär hat das sehr positiv gesehen und ja, also für uns war es bis dato nicht nachteilig für die Tatort Bank, würde ich meinen.
Also der Weg des Geldes führt derzeit in die USA. Du hast jetzt bei diesen Kundenportfolios immer wieder auch in den letzten Podcast US-Technologiewerte ins Spiel gebracht und klar ist eine wachsende Branche, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Cloud-Migration, wird weiter für Wachstum sorgen. Mich sorgt da mittlerweile ein wenig diese enorme Konzentration an Marktkapitalisierung in wenigen Händen. Stichwort eben Magnificent Seven. Sag Ernst, wie begegnet man so einem Risiko oder heißt es einfach Augen zu und durch?
Ich glaube, der Selbstentscheider hat auch nicht die Möglichkeit, anders zu investieren. Er muss ja nicht unbedingt in einen MSCI World ETF investieren, wo diese Werte übergewichtet sind. Es gibt ja andere Möglichkeiten. Ja, man glaubt, das ist alles überbewertet. Fakt ist, dass diese wenigen Unternehmungen Jahr für Jahr, die letzten Jahre zumindest mächtiger geworden sind. Ob das jetzt gut ist, ich glaube, da soll sich jeder seine eigene Meinung dazu machen. Fakt ist aber auch, dass wir in Europa einfach zu schwach unterwegs sind, dem überhaupt nichts gegenhalten können. Wenn man schaut, noch vor 10, 15 Jahren, dann haben wir doch einige Player auch in Österreich, in Europa gesehen. Von der Marktkapitalisierung haben wir mal eine gewichtigere Rolle gespielt, aber dieser Zug ist ziemlich an uns vorbeigegangen die letzten 10, 15 Jahre. Also ich glaube, da haben wir sehr viel auch nicht ganz richtig gemacht in Europa. Und ich glaube, das soll eher für uns Ansporn sein, uns wieder ein bisschen mehr wirklich auf Leistung, auf Entwicklung, auf Weiterentwicklung, auf Innovationen zu konzentrieren. Und ja, also ich glaube, das ist unumgänglich, dass wir uns da in gewisser Weise auch in Europa wieder ein bisschen neu erfinden und wieder schauen, dass wir da ein bisschen auch in der Champions League wieder mitspielen können. Derzeit spielen wir maximal in der 2. oder 3. Liga, leider Gottes.
Eine gewisse Diversifikation der Portfolios wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, oder? Anzuraten, nicht?
Ich glaube, das ist immer wichtig, Diversifikation des Portfolios. Und ich bin Europäer, ein begeisterter Europäer. Und ich glaube, wir haben auch bei uns hier, auch in Österreich, nicht in Europa, auch in Österreich, Top-Unternehmungen, die einen guten Job machen, die derzeit leider kein allzu einfaches Umfeld natürlich haben. Aber ich glaube, ja, vielleicht haben wir eine Chance, dass wir irgendwann doch die Hausaufgaben in Europa und auch in Österreich machen und auch die Unternehmungen wieder ein bisschen positiv in die Zukunft blicken können.
Weil du gerade Österreich erwähnst, was wir heuer wahrscheinlich jedenfalls haben, ist ein fortgesetzter Zinssenkungszyklus, eben zumindest in Europa, von dem ja eigentlich besonders kleinere Unternehmen profitieren sollten. Kann man durchaus für den ATX eine Lanze brechen, der als Gradmesser für die Marktentwicklung erzielte, also im Vorjahr knapp 10% eine Rendite, wovon knapp die Hälfte auf Dividendenzahlungen fällt. Und wer es gerne wie der legendäre André Costolani hält, Aktien kaufen, natürlich immer die richtigen und unterm Kopfkissen liegen haben, Schlaftablette nehmen und sich Jahre später darüber freuen, tut das halt gerne oft mit Dividendenaktien, von denen es gerade in Wien viele gibt. Ich habe mir da gerade eine Liste angesehen, Beispiele für Unternehmen, bei denen es eine Dividendenrendite von mehr als 5% gibt. Andritz, Amag, BAWAG, Österreichische Post, Palfinger, Raiffeisen, SBO, Strabag, Telekom Austria und Unica, nur als Beispiele davon. Das sind durchaus klingende Namen. Gleichzeitig ist der Wiener Markt im Vergleich immer noch extrem niedrig bewertet. Palfinger bekomme ich zum sechsfachen Jahresgewinn. Bei Werten wie Tesla oder Nvidia muss ich den Faktor schon verzehnfachen. Sag ernst, gilt für dich privat auch ein wenig der Spruch, investiere in das, was du kennst, und das gilt natürlich für österreichische Unternehmen mehr als irgendwelche zum Beispiel asiatischen. Oder hast du zu wenig Zeit, dich um deine privaten Finanzen selbst zu kümmern und vertraust auf vor allem globalen Trends und Entwicklungen?
Also Punkt 1, ich bin niemand, der kauft und verkauft, sondern ich bin jemand, der Dinge kauft und dann einfach sehr lange auch liegen lässt, und ich schaue auch nicht täglich oder wöchentlich drauf, was das Depot macht oder was die Werte macht. Ich glaube, wenn man breit diversifiziert in gute Unternehmungen investiert ist, ich glaube, da ist schon mal ein erster guter Schritt getan, und natürlich auch über diverse gute Fonds oder auch über ETFs deckt man dann verschiedenste Märkte oder Ideen ganz einfach ab, und so investiere ich. Natürlich ist bei mir auch Wien ein bisschen mit dabei, das gehört auch dazu, wir haben gute Unternehmungen hier in Österreich, und ja, es einfach breit aufstellen, und ich habe es auch immer gesagt, bei mir ist auch nicht nur Aktien, bei mir gehört auch seit eh und je ein bisschen Gold dazu, das habe ich immer gemacht, das sage ich seit 20 Jahren auch, wo ich de facto fast nichts habe oder eigentlich gar nichts, das ist im Bereich der Anleihen, das war nie mein Thema, das bisschen Liquidität, was man braucht, das ist bei mir in Cash oder von mir auch in einen Geldmarkt ETF veranlagt, aber jetzt nichts Dramatisches oder nichts Außergewöhnliches, wie mein Depot ausschaut. Ich bin immer aktienlastig oder immer sachwertelastig unterwegs gewesen, und das werde ich auch beibehalten.
Da wir zuvor auch das Thema Donald Trump hatten. Dieser rührt beim Thema Bitcoin um und möchte die USA zur Krypto-Hochburg der Welt machen. Die Kryptowährungen, also Bitcoin und Ethereum vor allem, gewinnen damit bei Portfolioüberlegungen immer mehr an Bedeutung. Krypto-ETFs sind bereits zugelassen. Und wir sehen schon langsam aber auch regulatorisch anziehende Zügel. Sag, bei ein paar Fonds sehe ich jetzt mittlerweile zaghafte Beimischungsversuche von Kryptowährungen. Wie stehst du zu so etwas, und gibt es eigentlich entsprechende Überlegungen für eure Online-Vermögensverwaltung?
Also mit dem Thema Krypto habe ich schon einige Male gesagt, ich glaube, ich komme relativ gut aus an diesem Thema. Ich tue mir ein bisschen schwer, weil bei sehr vielen noch kein Geschäftsmodell dahinter steht. Das würde auch für einen Bitcoin oder für einen Ether oder Ethereum auch gelten. Auf der anderen Seite muss man sagen, die werden derart gehypt. Mittlerweile werden solche Zahlungsmittel zum Teil auch zugelassen, verwendet. Beim Bitcoin kommt ein bisschen mit dazu. Alleine die Marke Bitcoin, das ist eine Weltmarke mittlerweile, die eine Bekanntheit hat, wahrscheinlich wie kein zweiter Wert. Also allein der Markenwert ist fast unbeschreiblich mittlerweile. Also ganz spannend, was sich hier tut. Es gibt Vermögensberater, Verwalter, die mittlerweile auch sagen, auch große, weltweit große Vermögensverwalter, die sagen, 2-3% des Portfolios sollte man beimischen. Also ganz eine spannende, interessante Entwicklung. Wie das Spiel ausgeht am Ende des Tages, das werden wir wahrscheinlich in ein paar Jahren wissen. In die Vermögensverwaltung der Tata nehmen wir es ganz sicher nicht auf. Das entspricht auch nicht den Bedingungen unserer oder der Strategie unserer Vermögensverwaltung. Da ist es kein Thema. Wir bieten natürlich die Möglichkeit, unsere Kunden an, Kryptowährungen zu kaufen, über ETPs zum Beispiel. Und ja, ich glaube, vielleicht kann man sich auch mal beschäftigen, ob man nicht überhaupt das Thema Kryptowährungen handelbar zu machen, ob man sich mit dem nicht ein bisschen intensiv auch beschäftigen soll. Und ja, es gibt ja mittlerweile einige Anbieter auch im österreichischen Markt. Und warum sollen uns auch nicht wir mit dem Thema noch ein bisschen tiefgründiger beschäftigen? Aber schauen wir mal, was da die Zukunft bringen wird.
Aber in der Vermögensverwaltung derzeit kein Thema.
Definitiv nein.
Beim Stichwort Vermögensverwaltung ist das von dir zuvor erwähnte Gold für mich nicht weit. Und komme ich zu einem anderen Thema, denn wir haben nicht nur in Österreich zu stopfende Finanzlöcher. Unsere Regierung versucht es gerade. Die weltweite Staatsverschuldung dürfte mittlerweile erstmals die Marke von 100 Billionen US-Dollar übertroffen haben. Nur so zur Einordnung, das ist so in etwa das weltweite BIP. Risiko für Anleger ist also sicher eine theoretische weltweite Schuldenkrise mit deutlich ansteigenden Zinssätzen. Bis dato hat sich ja Gold immer wieder als sicherer Hafen bewährt, steht derzeit auch auf einem Rekordniveau. Ist dieses gelbe Edelmetall aus deiner Sicht so etwas wie eine gewisse Versicherung gegen schwarze Schwäne und alles, was dem nahe herankommt?
Also ich habe es auch immer als Versicherung bezeichnet. Ich sage seit Jahren auch, es wird kein Fehler sein, zwischen 5% und 15% des Portfolios in Gold auch zu veranlagen. Ich habe es immer als Versicherung für schlechte oder für unvorhersehbare Zeiten bezeichnet. Ich habe das selber auch seit Jahren gemacht und es hat sich gut entwickelt die letzten Jahre, das stimmt, muss aber auch nicht so weitergehen. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass wir in sehr volatilen, wackeligen Zeiten unterwegs sind und nebenbei ist auch noch schön zum Anschauen. Also ja, ich war immer schon ein Goldfan und das wird sich bei mir auch nicht ändern und ich werde auch kein Gold verkaufen, sondern investiert bleiben und das als Art Versicherung auch sehen.
Vielleicht zum Schluss kurz noch, was erwartet mich als Dardot-Kunde, als Dardot-Kundin 2025 bei dir, bei euch?
Also wir werden wieder einiges an Neuerungen bringen, an Weiterentwicklungen. Wir haben da, glaube ich, auch ganz wichtige Schritte im letzten Jahr gesetzt mit der neuen Website, die wir gelauncht haben. Wir haben zum Jahresende hin dann die neue Trading-App live gestellt, ein bisschen verspätet, das hatten wir etwas früher vor. Wir werden in dieser Trading-App noch einige Weiterentwicklungen die nächsten Wochen, Monate live stellen, eine optimierte Orderbuchübersicht. Wir werden eine optimierte Portfolio-Chart-Darstellung mit reinbauen. Also da wird einiges passieren auf der Webseite, aber wir haben auch andere wichtige, große Themen oder Projekte vor. Also, ja, der Kunde wird sich hoffentlich freuen mit all diesen Dingen, die wir geplant haben und die wir im heutigen Jahr umsetzen werden. Die Projektpipeline ist prall gefüllt und wir werden hier wirklich wieder ein Thema nach dem anderen in der nächsten Monat live stehen können.
Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich beim Studiogast fürs Hiersein. Ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ernst Huber von der Shellhammer Capital Bank, für den Diversifikation mit einer der besten Strategien bei der Veranlagung ist. Ciao, Ernst.
Ciao, Robert. Vielen Dank auch.